Liebe ZuhörerInnen, hallo und herzlich willkommen auf dem Kampnagel-Podcast. Die folgende Audioaufnahme entstand bei dem Themenschwerpunkt »Geht ein Mann zum Arzt? Kritische und künstlerische Stippvisiten in die Gendermedizin«, der vom 27. bis 30. Januar auf Kampnagel stattfand. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Alina Buchberger und gemeinsam mit meinen KollegInnen Nadine Jessen und Uta Lamwatz haben wir das Performance- und Diskursprogramm dieses Wochenende gestaltet. Jetzt erstmal danke von Herzen an alle, die heute sich bereit erklärt haben, bei der Diskussion teilzunehmen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid. Bevor ihr PanelistInnen vorgestellt werdet, werde ich einmal kurz Bilke Schnibbe vorstellen, die Moderation heute übernimmt. Bilke Schnibbe ist PsychologIn und JournalistIn mit den Themenschwerpunkten Feminismus, sexuelle Gewalt, Männlichkeit und Psychotherapie. Bilke bereitet sich gerade auf die Approbationsprüfung zur Verhaltenstherapeutin vor und ist außerdem Redaktionsmitglied bei meiner Lieblingszeitung Analyse und Kritik hier in Hamburg. Ich bin dir sehr dankbar, dass du recht kurzfristig noch diese Moderation übernommen hast und Zeit gefunden hast für die sehr spannende gemeinsame Vorbereitung. Und ich freue mich jetzt auf euer Gespräch.
Ja, cool, dass AK deine Lieblingszeitung ist. Das höre ich natürlich gerne. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier vor Ort da seid und auch online. Ja, ich erzähle jetzt noch kurz was zur Gendermedizin, sozusagen zum Thema des Panels einführend, und dann stelle ich euch vor und Kirsten online, und dann steigen wir auch schon ein in die Diskussion. Genau. Steht ja auch schon im Ankündigungstext der Veranstaltung, Gendermedizin umfasst viele verschiedene Bereiche, ne, die Wissenschaft und Forschung, die Versorgung von Menschen, Ausbildung eigentlich. Es ging mal los mit eher so einem binären Verständnis von der Mann ist die Norm, so eine androzentrische Wissenschaft, und die Frau ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, gibt's irgendwie, aber der Mann war eigentlich die Norm. Und dann kam die Gendermedizin über Fragen von, wie sehen eigentlich Herzinfarkte bei Frauen aus, darauf den Fokus sozusagen zu erweitern. Und heute beschäftigen wir uns ja auch mit der Frage, was ist eigentlich noch mit anderen Geschlechtlichkeiten, anderen Geschlechtern aktuell. Genau, dazu haben wir euch alle auch eingeladen. Ja, im Bereich medizinische Wissenschaft geht es bei Gendermedizin auch darum, zum Beispiel, welche Krankheiten überhaupt erforscht werden, welche nicht, weil sie als Partikularproblem gelten, wie zum Beispiel die Endometriose, bei der Menschen, die menstruieren, eigentlich starke Schmerzen haben und trotzdem wenig Behandlungsmöglichkeiten bisher bekannt sind. Genau. Und das ist ja eigentlich, betrifft das ziemlich viele Leute, und trotzdem ist es irgendwie bisschen wie eine exotische Krankheit gewesen oder so, oder auch gar nicht so definiert gewesen. Dann ist natürlich auch die Frage, was überhaupt als Krankheit anerkannt wird, ne, was ist, und damit wird damit behandelt, wird damit irgendwie für Bezahlungen durch die Krankenkasse zugänglich gemacht, für Menschen sich da Unterstützung zu holen, oder was wird auch als Krankheit definiert, obwohl Menschen, die so einen Zustand haben, das vielleicht gar nicht wollen oder es gar nicht unbedingt notwendig wäre, warum auch immer, das als Krankheit zu definieren. Damit beschäftigt sich Gendermedizin auch, würde ich sagen. Genau. Dann gibt es wiederum die Frage, wer ist eigentlich in der Behandlung, Pflege, Unterstützung von Menschen für was zuständig? Wer sind eigentlich ÄrztInnen oder beziehungsweise Ärzte, und wer ist Pflegepersonal? Ja, wo kommen die Menschen her, wer ist das? Das ist natürlich auch gegendert, und damit auch so eine Frage von medizinischer Versorgung. Dann gibt es natürlich noch Fragen von, welche Gesetze gibt es eigentlich, was ist erlaubt, was ist verboten an medizinischen Praktiken, ne? Was ist vielleicht wie der Schwangerschaftsabbruch, die Abtreibung, eigentlich strafbar, aber ohne Strafe aktuell? Warum ist das nicht irgendwie als Leistung der Krankenkassen gelabelt und so weiter und so weiter. Ihr seht, es gibt sehr viele Bereiche, wo man sich diese Frage stellen kann. Genau. Wir haben uns überlegt, dass wir auf diesem Panel uns, weil es so weitgreifend ist, vor allem auf die Versorgung und den Einfluss von Geschlechtlichkeit auf Versorgung von Menschen fokussieren wollen, damit wir nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, wie man so schön sagt, und uns daran so ein bisschen orientieren in der Diskussion. Das heißt natürlich nicht, dass andere spannende Aspekte nicht auch auftauchen dürfen oder können. Ja, also ihr seht ein weites spannendes Feld, auf dem sich gesellschaftliche Hierarchien spiegeln und auch neu entstehen, weil Medizin ja auch ein sehr anerkanntes Forschungsfeld ist, praktisches Feld ist, so das Ansehen, was ÄrztInnen in der Gesellschaft haben, ist sehr hoch. Medizin gilt irgendwie als auf Fakten oder der Biologie, der Materie basierende Wissenschaft. Wir gehen zu ÄrztInnen, damit die uns sagen, was mit uns los ist. So, ne? Also hat ein sehr hohes Ansehen und irgendwie produziert damit auch wiederum Geschlecht. Ja, dazu dürft ihr ja auch gleich, ihr dürft auch gleich gerne widersprechen zu allem, was ich jetzt schon gesagt habe. genau. Dann würde ich euch jetzt kurz vorstellen. Ich fange an mit direkt links neben mir. Mine Pleasure Bouvard-Wenzel. Du bist heute aus Hannover da, oder du bist eigentlich auch schon gestern hier gewesen. Du leitest das Projekt für LSBTI-Gesundheit im Andersraum Hannover. Und eure Arbeit dreht sich um adäquate Gesundheitsversorgung für queere Menschen mit besonderem Fokus auf die Bedarfe von trans-, inter- und abinären Personen. Und du gibst auch Fortbildungen für BehandlerInnen zu Diskriminierungssensibilität und Kompetenz im Umgang mit Marginalisierung. Genau, ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hi.
Genau, dann daneben Pune Iwaki. Du bist Gründungsmitfrau vom Feministische Medizin e.V. Ihr habt euch vor kurzem umbenannt in FEMT oder FEMMET Sternchen. Du arbeitest außerdem als Assistenzärztin in der Allgemeinchirurgie im Evangelischen Elisabeth Krankenhaus in Berlin. Und bei FEMT setzt ihr euch für die Gleichberechtigung aller Geschlechter innerhalb der Medizin ein und des Gesundheitssystems ein. Und dabei ist euch ein intersektionales Verständnis von Feminismus wichtig. Und damit habt ihr euch auch zum Ziel gesetzt, medizinische Versorgung für alle marginalisierten und von Diskriminierung betroffenen Menschen auf struktureller wie auf individueller Ebene zu verbessern. Dazu sagst du gleich bestimmt auch noch was. Genau. Herzlich willkommen.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Dann nochmal links daneben hier auf der Bühne Professor Gertraud Stadler, genannt Turu, aus Berlin. Du bist Psychologin und aktuell Professorin an der Charité in Berlin im Bereich Gendermedizin. Und du machst geschlechtersensible Präventionsforschung, zum Beispiel zu der Frage, wie Einzelpersonen und Paare ihr Alltagsverhalten ändern können, um ein Leben lang gesund zu bleiben und einen besseren Umgang mit Krankheiten zu finden. Und die Arbeit ist interdisziplinär, das heißt, sie betrifft nicht nur Medizin, sondern auch sowas wie Ernährungswissenschaften, Sportwissenschaften, nehme ich mal an, Psychologie. Genau. Ja, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Mache ich hier jetzt schon Zettelwirtschaft, oh je. Und online zugeschaltet, hier seid über uns, ist Kirsten Achtelig. Du bist Sozialwissenschaftlerin, freie Journalistin und Autorin mit Fokus auf die Themen Gender, Behinderung, Gesundheits-, Antidiskriminierungs- und Bevölkerungspolitik. Du hast das, wie ich finde, sehr empfehlenswerte Buch Selbstbestimmte Normen, Feminismus, Pränataldiagnostik, Abtreibung geschrieben, was 2015 erschienen ist, und beschäftigt sich unter anderem auch mit der Frage von fehlender Solidarität zwischen der feministischen Bewegung und anti-ableistischem Aktivismus. Das heißt, du bist so Fachperson hier auch zu verschiedenen Themen. Auf der einen Seite so eher vielleicht im klassischen Verständnis, und dann sprichst du auch aus einer Patientinnenperspektive nach deiner Brustkrebsdiagnose im Mai 2021. Da hast du auch über gendernormative Aspekte der medizinischen Versorgung geschrieben in Zeitungen, auch zu den Themen Chemotherapie, Libido und Kink. Genau. also auch die betroffenen Perspektive sozusagen und berichtest aus deiner Erfahrung mit einer sehr gegenderten Erkrankung. Ja, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Anfang.
Ja, dann würde ich sagen, wir legen los. Eigentlich hattet ihr mich ja gebeten, so ein bisschen so eine leichte Kostfrage zum Einstieg zu nehmen. Und ich habe lange überlegt, aber es ist mir nicht so ganz gut gelungen, glaube ich. Ich stelle sie euch trotzdem, weil es mich auch interessiert. Ihr blickt ja alle aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema Geschlecht und Medizin und Gesundheit. Zum einen als Behandlerin, als AktivistIn, als PatientIn und oder ForscherIn. Und deswegen wollte ich die Runde damit öffnen, dass ihr vielleicht kurz aus eurer jeweiligen Perspektive und ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf die Frage antwortet, wie gut werden denn verschiedene benachteiligte Geschlechter medizinisch versorgt, wo sind Lücken, wo findet systematische Diskriminierung statt? Also mit so der, wenn man euch so die Grundfrage des Panels stellen würde, was würdet ihr aus eurer Sicht vielleicht kurz dazu sagen, was euch beschäftigt? Mine nimmt schon das Mikro.
Ja, wo fängst du an? Ne? Also ja, es ist eine wahnsinnig große Frage. Vielleicht so aus meiner Perspektive, ich habe sehr viel mit queeren Personen zu tun, ich habe sehr viel mit Personen zu tun jenseits der Cis- und Endogeschlechtlichkeit, also Personen, die abweichen von dem Geburt, dem sie, von dem Geschlecht, dem sie bei Geburt zugeordnet wurden, beziehungsweise Personen, deren Körper nicht in die Norm medizinischer Geschlechtlichkeit oder medizinisch und biologisch definierter Geschlechtlichkeit reinpassen. Und da, klar, gibt es natürlich auch große Unterschiede. Ich bin immer eine große Freundin davon zu sagen, die Sachen, die sich unter einem queeren Umbrella befinden, nicht irgendwie alle mit einer Bürste zu schrubben, aber selbst die privilegierten Gruppen innerhalb von Trans-Inter nicht-binär sind noch weit davon entfernt von einer adäquaten Versorgung, um das vielleicht so auf den Punkt zu bringen, möglichst prägnant irgendwie einmal zusammenzufassen als Gesamtsituation.
Ja, okay. Magst du weitermachen?
Ja, ich mach mal weiter. Genau, also ich denke natürlich primär an die an meine Erfahrungen als Ärztin im Krankenhaus und da sehe ich, dass eigentlich sich die Formen von Diskriminierung nicht unterscheiden von denen, die sonst in der Gesellschaft vorherrschen, also oder passieren, einfach in allen anderen Bereichen auch. Und das sind eben neben Gender natürlich, also wir haben ja schon gesagt, wir wollen hier irgendwie, wir haben irgendwie den Anspruch, auch über Intersektionalität zu sprechen und genau, ich finde da, also da kann man einfach gar nicht trennen voneinander. Also überall da, wo Menschen abweichen von der gesellschaftlichen Norm, die wir in Deutschland haben, von irgendwie weiß, ja, cisgeschlechtlich, christlich, sozusagen davon abweichen, da fängt meiner Meinung nach Diskriminierung an und auch Unterbehandlung sozusagen und Benachteiligung.
Ja. Ja, aus meiner Perspektive ist es so, dass wir gesichertes Wissen haben in einigen Bereichen. Also zum Beispiel bei Herzerkrankungen wissen wir, dass Frauen selber zu wenig dran denken, es könnte ein Herzinfarkt sein, dann zu wenig diagnostiziert werden, dann weniger intensiv behandelt werden und dann weniger in die Rehabilitation gehen und dann dadurch auch insgesamt schlechtere Lebensqualitätsergebnisse haben und weniger gut überleben, also sie sterben mehr. Aber also da ist es sehr gesichert. Und dann gibt es viele Bereiche, wo wir auch erste Evidenz haben, dass es wirklich große Probleme gibt. Und interessanterweise ist, es betrifft eben nicht nur die Frauen, sondern also bei nicht-binären Menschen haben wir ganz große Datenlücken. Wir haben insgesamt sehr große Datenlücken im deutschsprachigen Raum, also eine riesige Gender- und Diversitätsdatenlücke. Und deswegen wissen wir zum Teil gar nicht, wo die größten Behandlungslücken noch sind. Aus meiner Sicht gibt es sehr große, zum Beispiel auch bei Männern in der Prävention. Frauen gehen ja sozusagen in die gynäkologische Fachpraxis, Männer haben ja kein Äquivalent dazu. Sozusagen nicht-binäre Menschen haben auch so richtig, also so, wo sind die guten Anlaufstellen? Besonders außerhalb der Städte ist es mit der Versorgung sehr schwierig. Und beim Kinderwunsch ist es vollkommen klar, zum Beispiel, dass der ganze Fokus ist immer auf den Frauen. Für Männer haben wir kaum Daten, wie wir denen mit ihrem Kinderwunsch helfen können. Und dann sozusagen ist unser Ansatz natürlich, sozusagen die Fokusperson, die sozusagen ein Problem entdeckt, immer mit dem sozialen Kontext zu behandeln. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, das zu anzugehen. Ganz große Lücken, das ist aber völlig klar, was Pune schon angesprochen hat, ist, dass wir alle Menschen mit schlechter sozialer Lage in der Intersektion mit Geschlecht, da haben wir immer, also fast immer eine Unterversorgung.
Okay, danke. Kirsten, was sagst du?
Ich glaube, dass, also jetzt tatsächlich mal aus dieser Brustkrebs-Perspektive gesprochen, was ich ja quasi eine Fallstudie an mir selber vornehmen durfte im letzten halben Jahr, hat, glaube ich, so ein Fokus von Gendermedizin und auch ein Druck von Patientinnen, den es gegeben hat über die letzten Jahrzehnte, dazu geführt, dass es überhaupt mittlerweile mal eine Versorgung von Nebenwirkungen gibt, was man vorher in der Krebsversorgung quasi fast ignoriert hat, beziehungsweise man war halt froh, dass die Leute, ne, dass man die Lebenschancen der Leute erhöhen konnte, und wenn die dann halt die ganze Zeit brechen mussten, dann war das halt so. Aber mittlerweile ist halt die Versorgung besser geworden, dass man das auch bekämpft, was total gut ist. Aber es ist immer alles, hat immer Vor- und Nachteile, beziehungsweise ist halt dann auch ein dialektischer Prozess. Es hat dann gerade in der Brustkrebsversorgung dazu geführt, die ja eben eine sehr gegenderte Krankheit ist, eine sehr auf Frauen, Cis-Frauen fokussierte Behandlung, dass es viel Ressourcen da zur Verfügung gestellt werden, möglichst normalen, unkranken Eindruck zu machen. Also es gibt Perückenversorgung, es gibt, wenn die Brust operiert wird, es ist ein sehr großer Fokus, zu versuchen, die zu erhalten, beziehungsweise wenn sie nicht erhalten werden kann und abgenommen werden muss, dann halt das so zu operieren, dass das halt dann mit Silikon oder körpereigenen Materialien ersetzt wird. Und tatsächlich diese Möglichkeit, was die medizinisch schonendste ist als Operation, die einfach abzunehmen und abzulassen, gar nicht erwähnt wird. Also mittlerweile gibt es so auch dann wieder von PatientInnen Bewegungen, dazu zu sagen, hier so, aber ihr müsst es zumindest erwähnen. Und Vereine, die sich dafür einsetzen, also auch, ne, wieder von unten, wo das jetzt man nicht mehr auf Abwehr und Erstaunen nur trifft bei ÄrztInnen, wenn man das haben möchte, aber das trotzdem deutlich eine Lücke ist in der Information. Und tatsächlich, wo man dann auch wieder so eine normative, wie muss eine richtige Frau sein und wie wollen die das denn bestimmt auch selber, Vorstellung im Angebot drin ist, und man das andere sich halt selber die Infos besorgen muss. Das ist so, glaube ich, also was jetzt so, es ist vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber Krebs ist ja auf eine Art auch eine Massenkrankheit, an der man eben auch viel sehen kann, was die Kassen zahlen, wie die Versorgung funktioniert. Und ich glaube, in der medizinischen Versorgung gerade, also ich meine, wir haben jetzt, ich habe schon fast aufgehört mitzuzählen, die mittlerweile 6. Covid-Welle, muss man dringend halt auch in der medizinischen Versorgung Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen erwähnen, die halt also ja oft einfach, also nicht den Zugang zu den Ressourcen haben, den sie haben müssten. Also auch GynäkologInnen mit Stühlen, wo Personen mit Behinderungen überhaupt behandelt werden können, gibt es einfach auch viel zu wenige und auch natürlich nur in den Großstädten. Und da, also auch in der feministischen Bewegung haben ja Frauen mit Behinderungen auch eine große Rolle gespielt, auch in der Frauengesundheitsbewegung. Und da finde ich auch, also auch aus einer intersektionalen Perspektive und in Bezug auf gerade die Pandemie, wo es offensichtlich wird, was es da für Probleme gibt, muss man da auch immer dran denken und den Finger in die Wunde legen.
Ja, vielen Dank. Ich erinnere mich auch, dass du einen Artikel geschrieben hast, in dem du das Brustabnehmen verglichen hast mit dem Schwangerschaftsabbruch, mit diesem Bild von eine richtige Frau möchte ja unbedingt ein Kind und hat deswegen auf jeden Fall ganz viele Schwierigkeiten damit, zum Beispiel sich für eine Abtreibung zu entscheiden. Es ist ganz wichtig, dass man da keinen Fehler macht, damit die Person das dann nicht ihr Leben lang bereut. Ja, also da taucht es ja auch auf, dieses Bild. So, ich habe meinen Stift verloren. Das ist schlecht.
Dann überbrücke ich die Zeit, in der du deinen Stift suchst.
Ja, gerne.
Und komme mit so einer Anekdote rein. Also zum Beispiel anknüpfen daran, was dann irgendwie, so, gerade zum Beispiel Thema Brustabnahme bei der Brustkrebsbehandlung, hatte ich neulich erst den Fall zum Beispiel in der Beratung, dass eine Person da war, die dann gesagt hat, naja, wenn dann eine weg ist, dann kann ja die andere auch gleich mit. Dann spare ich mir den Extragang zu beantragen, ich möchte nochmal eine extra Mastek, weil die sollen eh weg. Und dann hat die Krankenkasse gesagt, nee, ist eine extra Leistung, das können wir nicht zusammen machen. Aber nach neuer Verordnung, ne, die Person war auch schon, keine Ahnung, vor 10 Jahren hat die Person das letzte Mal ihren Psychologen gesehen. Und dann war so, ich muss jetzt nicht mehr noch extra nochmal Psychotherapiestunden reindrücken lassen. Aber die Kasse hat halt gesagt, nee, du musst halt nochmal zurück, weil nach der aktuellen neuen Begutachtungsanleitung qualifizierst du dich nicht für den Mindestzeitraum der Psychotherapiestunden. Und die Brust können wir dir damit nicht abnehmen, die zweite. Und, obwohl bei der ersten ist kein Problem war, weil es halt die Brustkrebsdiagnose war und halt die Person zum Glück dann eben auch erstreiten konnte, dass da jetzt nicht nochmal die Brust erhalten werden muss, aber halt wie dann die Versorgung durch die Finanzierung, durch die Kassen nochmal extra zu einem Nadelöhr wird und nochmal extra erschwert wird. Während ich mir vorstellen kann, dass es für die Ärztinnen wahrscheinlich das geringste Problem gewesen wäre, zu sagen, okay, dann machen wir halt einfach dann gleich die Rundumkur.
Ja, krass. Das ist Beispiel. Ja, das ist ja so ein bisschen das, was ich meinte mit diese Vorstellungen beeinflussen auch, was ist eine Kassenleistung, was ist sozusagen der die rechtliche Grundlage, auf der Dinge bewilligt werden und auf welcher nicht. Ja.
Naja, und das ist auch tatsächlich, darf ich ganz kurz?
Ja,
es ist tatsächlich so, dass angleichende Operationen von der anderen nicht betroffenen Brust werden tatsächlich normalerweise später gemacht, weil man sagt, das sind zwar zwei Operationen, aber beide Brüste zu operieren ist schon auch stressig. Und wenn man das nicht machen muss, dann macht man das tatsächlich mit ein bisschen Abstand. Aber es gibt eigentlich keine angleichenden Operationen, die jetzt nicht sagen, okay, in der linken Brust ist jetzt halt so eine Menge Silikon und die andere machen wir jetzt angleichend, damit es ähnlich aussieht. Das zahlt die Kasse, das ist ganz normal. Bei einem bestimmten Unterschied im Aussehen, aber abnehmen als angleichend, das gibt es quasi nicht. Also ich habe jetzt von einer Bekannten gehört, dass sie das durchgestritten hat, auch mithilfe von ihrem Onkologen und allem Möglichen. Da hat die Kasse das auch übernommen, aber das ist total unüblich, angleichende OPs halt abnehmend zu machen. Also das ist auch ein großes Problem, weil es eben, ja, ne, also eine Person ohne zwei Brüste, schon komisch, aber ohne gar keine Brüste ist dann halt ja nicht vorgesehen. So, wenn man dann nicht offiziell trans ist und den Weg gehen will, der ja auch beschwerlich genug ist.
Ja, also war bei der Person ja tatsächlich gegeben. Also die hatte ihre F64-Diagnose, die Person. Und ne, wie gesagt, so die Sitzungen waren schon über 10 Jahre oder so her. Und dann hat die Kasse sich halt einfach gesperrt, weil sie gesagt haben, Trans- und Brustkrebs, das geht augenscheinlich nicht zusammen. Wir dürfen keinen Brustkrebs haben.
Ja, das gibt's gar nicht.
Die F64-Diagnose. Ja, geben würde.
Das ist eine Ausschlussdiagnose.
Die F64-Diagnose, vielleicht kurz zur Erklärung, ist, heißt aktuell noch Transsexualismus in der ICD-10, der aktuell ab diesem Jahr eigentlich durch die ICD-11 ersetzt oder zeitgleich gültige Diagnosekatalog, der von der WHO rausgegeben wurde und Voraussetzung sozusagen, um mit den Krankenkassen in Verhandlungen zu treten, was man darf und nicht darf in Bezug auf seinen Körper beziehungsweise was man bezahlt bekommt. Ja, es wurde gerade, also ne, das taucht jetzt auch schon überall auf, aber ich stelle die Frage nochmal vielleicht ganz konkret. Was ist euer Blick darauf, wenn man Gendermedizin macht sozusagen und sagt irgendwie Geschlecht hat jetzt diesen oder jenen Einfluss auf die Versorgung, ne, und ihr nennt gleich ganz viele verschiedene Dinge, ne? Turo, du sagst irgendwie sozialer Hintergrund im Sinne von irgendwie finanzieller Ausstattung, irgendwie Klasse sozusagen, beeinflusst das massiv. Ja, du guckst aus einer queeren Perspektive. Kirsten hat gerade angesprochen, Behinderung spielt total die Rolle. Ja, jetzt habe ich eigentlich schon ganz viel aufgezählt, aber nochmal die Frage in die Runde. Wie ist das denn? Schließt der Begriff Gendermedizin dann total viel aus? Der war ja traditionell auch sehr binär, hatten wir schon gehört. Ist das dann ein sinnvolles Werkzeug? Und was, ja, wie gehen wir damit um, dass das ja Intersektionalität auch nicht heißt, Leute sind dann irgendwie eine Frau und haben dann noch das und das und das obendrauf und dann ist das Diskriminierungskonto sehr schlecht oder so, sondern dass es sich auch gegenseitig beeinflusst. Was denkt ihr dazu?
Also ich persönlich finde den Begriff Gendermedizin zum Beispiel fürchterlich, weil es macht so dieses Bild auf von wegen, alles was Norm ist, das hat kein Geschlecht und alles was nichts ist, endogeschlechtlich und männlich ist, das ist dann plötzlich Gender. Alles, was anders ist, ist Gender. Und ich bin so, das ist doch schon total gegendert. Also Gender als Begriff, Gender als Konzept beschreibt ja, wie Geschlecht als gesellschaftliche Ordnungskategorie überhaupt erst hergestellt wird. Wie wir einander Geschlechter zuschreiben und wie wir uns anhand dieser Zuschreibungen gegenseitig behandeln. Und das hat einerseits ja total viel damit zu tun, welche Zugänge ich in der Medizin habe, welche Diagnosen zum Beispiel auf mich zutreffen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig werden zum Beispiel gestern in dem Panel zu Rassismus in der Medizin häufig diesen Begriff epistemisches Wissen beziehungsweise epistemische Gewalt war der Begriff, also diese Frage von inwiefern kommt Gewalt überhaupt erst vor, um aktuelle Systeme aufrechtzuerhalten, um aktuelle Wissenssysteme und Gesellschaftssysteme aufrechtzuerhalten. Und das ist in der Medizin total krass der Fall, ne? Also unsere aktuellen Geschlechterkategorien sind durch die Medizin bestimmt und erforscht und festgelegt und beschrieben worden. Die haben ihre Hintergründe teilweise tatsächlich einfach im biologischen Rassismus, in denen Geschlechterunterschiede, Körperunterschiede festgestellt wurden, festgeschrieben wurden und sich dann eben in die medizinischen Disziplinen eingeschrieben haben. Das heißt, die komplette Medizin ist wahnsinnig stark gegendert. Das heißt, ein Blick auf die gegenderten Mechanismen in Medizin greift die gesamte Medizin auf. Ne? Also Gendermedizin ist quasi ein kritischer Blick auf die gesamte Medizin und die Frage danach, welche Zugänge gibt es oder welche Ausschlüsse gibt es, welche Normen gibt es, wie wir am Anfang schon gesagt haben.
Da gucke ich gleich mal in eure Ecke. Na, was denkt ihr darüber?
Ja, wir haben das, also ich stimme Mine das ja zu. Also wir haben, wenn man über Geschlecht in der Medizin spricht, dann ist es immer gut, eine intersektionale Perspektive mitzubringen. Und auch also sagen wirklich, also Geschlechtervielfalt auch zuzulassen, ja, wirklich nicht das einzuschränken nur aufs Binäre. Und da haben, also wir haben auch gerade was erarbeitet, weil es gibt sozusagen da keinen Konsens, wie man eigentlich damit umgeht in der Medizin. Wir sammeln Daten, ja, und versuchen diese Lücken auch zu schließen, die Mine jetzt gerade angesprochen hat. Aber es gibt zum Beispiel keinen Konsens, wie wir das jetzt machen könnten. Und dadurch macht jeder so ein bisschen vor sich hin und die Sachen, also wir können dann eigentlich, um die verschiedenen Erkenntnisse jetzt zu kombinieren, weil wir sagen ja, eine einzige Studie würde ja niemals genügen, um eine Versorgung jetzt zu verändern, ne? Sondern, also außer es ist eine sehr große Populationsrepräsentative oder so. Aber meistens braucht man mehrere Studien und die müssen dann kompatibel sein. Und insofern ist es ganz wichtig bei den einzelnen, also mein Traum wäre es eigentlich, dass wir bei allen Studien Gender, in der, also praktisch Geschlecht mit Vielfalt erheben und dann diese anderen Dimensionen mit dazu erheben. Also soziale Lage, Bildung, ganz wichtig auch, Sprache, kulturelle Wurzeln, solche Sachen. Sodass man, und wenn wir das dann machen, dann haben wir bessere Erkenntnisse, um die Versorgung dann zu sicherzustellen, so bestmöglich, wie wir es können. Und dann wäre es dann wirklich eine personalisierte Medizin, die wirklich auf die Person zugeschnitten ist, ja. Also bei mir, also aus meiner Sicht, also es ist so eine Einheit von in der Forschung, in der Lehre müssen wir es machen. Und dann idealerweise würde man in der Versorgung dann diese Sachen selber identifizieren lassen von den Leuten, die in die Versorgung gehen. Und dann könnte man es zuschneiden, also nach bestem Wissen und Gewissen natürlich.
Würde das nicht auch die Gefahr bergen, eigentlich mit der Wissenschaft die Kategorien wieder zu stärken? Also wenn wir jetzt sagen, wir gucken mal, was machen denn so Männer und Frauen und andere Geschlechter auch, aber da müsste man dann ja auch, wie kategorisiert man die Leute da alle ein? Das bringt es ja auch wieder hervor eigentlich. Mhm. Also man arbeitet ja mit dem, was schon sozusagen historisch vorhanden ist und knüpft an vorhandene Forschung.
Mhm. Ich meine, ich stimme dir da komplett zu. Also man muss da praktisch sehr, sehr gut gucken, wie macht man so, dass es wirklich nützlich ist. Also auch sozusagen, also insofern ist es aus meiner Sicht immer wichtig, die Leute, die es betrifft, mit an Bord zu haben, sodass die auch selber ihre Identifizierung einbringen können und dass man das so anpasst. Also sozusagen, andererseits ist, also ich finde es sehr wichtig, sozusagen diese Sachen schon mitzuerheben, weil wenn, also diese Kategorien sind, also ich nenne es auch nicht Kategorien, sondern eher Dimensionen oder Domänen, weil aus meiner Sicht gibt es da ganz viel Fließendes, aber es gibt doch nützliche Unterscheidungen, die wir wirklich brauchen und die wir auch treffen müssen. Das heißt, eine Ablehnung der Kategorien bringt uns aus meiner Sicht nicht weiter, weil sozusagen eigentlich nur uns dann zurückwirft auf das, aufs Binäre letztendlich, was wir, und selbst das haben wir ja über den deutschsprachigen Raum kaum erhoben. Ne?
Ja, Bruno, was denkst du darüber? Du bist ja im Feld sozusagen aktiv und auch das Aktivistische, was du machst. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass ihr das noch extra betont, wie wichtig euch die intersektionale Perspektive da ist. Und im Vorgespräch hast du es auch noch mal stark gemacht. Was denkst du? Gendermedizin, ist das zu wenig irreführend? Der falsche Fokus? Jetzt mal ganz provokant gesagt.
Ich denke gerade die ganze Zeit auch mit nach, so während ich euch sprechen höre. Und merke mir, ich weiß nicht, wie viel wir gerade über Begrifflichkeiten auch reden, und ich habe den Eindruck, dass Gendermedizin so in der breiten Öffentlichkeit und in der Medienwelt irgendwie so sehr missverstanden werden kann, weil es eben momentan einfach, also sowieso schon alles, was irgendwie Gender mit im Wort hat, irgendwie so Gefahr läuft, angegriffen zu werden von vielen Seiten. Und genau, korrigiert mich, wenn ich da irgendwie irgendwas gerade außer Acht lasse, aber für mich geht es eigentlich einfach darum, so diese Kategorien so ein bisschen aufzuweichen und aufzubrechen, so, und egal wie wir es jetzt nennen, also so Gender ist ja erstmal ein neutraler Begriff, so, also das ist ja nur so die Färbung, die es hat, die hat es ja nur durch uns irgendwie alle, weil wir eben mit diesen ganzen, also weil wir irgendwie aufwachsen in einer Gesellschaft, die sexistisch ist, die rassistisch ist, klassistisch ist, ableistisch ist. Und so für mich ist es eben, also ist es essentiell, erstmal überhaupt das Bewusstsein zu schärfen dafür, dass das ein Thema ist. Also dass es nicht nur diese zwei Kategorien gibt, sondern dass wir eben, dass es viel diverser einfach ist. Und das in allen Bereichen irgendwie ist, also meiner Meinung nach, sollte irgendwie Ziel sein, das in allen medizinischen Bereichen zu integrieren.
Und vielleicht nochmal, also ich wollte da nochmal was ergänzen, weil sozusagen, also Gendermedizin wird oft reduziert auf Frauenmedizin. Und das, also, und ich finde das ganz unglücklich, weil sozusagen das ist auf jeden Fall ein Teil davon, und auch praktisch reproduktive Gesundheit und Frauengesundheit ist ein Teil davon. Aber sozusagen, wir haben, also in der Gendermedizin, also bei der Geschlechtervielfalt, es gibt in vielen Fällen eine Unterversorgung von Cis-Männern, und sozusagen die starke Vertretung und Überrepräsentation von Cis-Männern in der hat denen zum Teil auch nicht geholfen, ne? Und sozusagen diese Versorgungslücken müssen wir auch im Auge behalten, und ich finde es immer so, also ich würde mich ganz stark dagegen verwahren zu sagen, das ist jetzt nur eine Sache von Frauen und abinären Personen, Gendermedizin, sondern es geht alle an. Und das heißt, wir müssen alle daran arbeiten, alle zusammen lernen, auch über die Disziplinen hinweg, das zu verbessern. Also und toxische Männlichkeit, also hurts everyone. Also,
aber was ist denn Frauenmedizin? Also geht eine Transfrau zur Frauenmedizin und sagt, geil, ich werde hier nicht bedient. Geht ein Transmann zur Frauenmedizin und sagt, ich glaube, ich bin hier falsch, aber ich bin hier genau richtig. Ne? Also genau dieses Ding mit, diese Kategorien sind teilweise total schwierig auch, ne, weil sie halt davon ausgehen, ne, also weil sie zum Beispiel auch dazu gedacht sind, auch zum Beispiel Anamnesegespräche abzukürzen, und das kann total kritisch sein. Ne? Also wenn ich als eine Person, die männlich gelesen wird, zum Arzt gehe, und dann ist es meines Erachtens nach super wichtig, dass Ärztinnen in jedem Fall egal wer da vor mir sitzt, egal wie die Person aussieht, egal wie ich die Person einordne, halt je nachdem, ob was die Frage ist, einfach grundsätzlich genau nachfragt und keine Annahmen macht. Ne, weil dadurch entstehen Behandlungsfehler und dadurch entstehen Fehldiagnosen, dadurch entstehen Sachen, die tatsächlich letztlich im E-Fall halt einfach lebensgefährlich sein können, weil ich aufgrund einer Kategorien, die ich eine Person stecke, Fehlannahmen treffe. Mhm. Weil ich sage, ist ja Frauenmedizin, da kommt die Person, die ich männlich lese, hier gar nicht drin vor, obwohl die Person zum Beispiel PCOS hat und intergeschlechtlich ist und sich auf dem Trans-Spektrum befindet und so weiter und so fort. Also diese Kategorien sind teilweise einfach wirklich nicht hilfreich.
Allerdings, aber würdest du sagen, Mine, also was wir jetzt erarbeitet haben, sozusagen, wie man es erfassen könnte, also das Problem ist ja, dass wir haben 10 Minuten Zeit in der Allgemeinarztpraxis Maximum. Im Durchschnitt sind die Gespräche 4 bis 6 Minuten lang. Das heißt, eine Idee, die wir jetzt versuchen zu implementieren, ist es das sozusagen, dass die Personen sich selber im Wartezimmer sozusagen identifizieren, und zwar über alle Diversitätsdomänen hinweg, so dass ich das dann als behandelnde Person einfach kriege und dann. Also, aber ich glaube, nachfragen musst du trotzdem, ne?
Genau. Oder den medizinischen Sektor besser anpassen, sodass es mehr Ärztinnen gibt, längere Zeit für die Sprechstunden gibt.
Das wäre jetzt auch meine Frage. Toru, macht ihr denn nicht eigentlich in einem nicht so tollen System irgendwie so Schadensbegrenzung? Weil es wäre ja einfach besser, wenn die Gespräche länger werden, könnte man ja auch sagen. Und ihr macht, also ihr optimiert sozusagen im kapitalistischen System dann den Gesundheitssektor mit? Jetzt mal ganz provokant.
Ich denke schon, also ich meine, ich denke, also was passiert normalerweise ist, dass sozusagen innerhalb von diesem ganz engen Rahmen, der jetzt momentan gesetzt ist, oder beziehungsweise der halt jetzt, also mit dem wir jetzt arbeiten, dass wir natürlich versuchen rauszuholen, was geht. Also sozusagen, das ist absolut klar und das versuchen alle, die in der Praxis arbeiten. Und das ist auch sehr interessant zu sehen, da ist ganz viel guter Wille da. Ja. Sozusagen da mehr Luft zu schaffen, ist natürlich ein Weg. Andererseits, also aus meiner Sicht könnte man das einfach mal untersuchen. Ja. Wir wissen nicht, ob zum Beispiel das allein schon reichen würde, um dann zu sagen, okay, für die Patientin, für den Patienten, für diese Person brauche ich mehr Zeit. Und dass man sagt halt, okay, hier haben wir jemanden, bei der Person muss ich wesentlich mehr nachgucken. Und oder das ist ein ganz einfacher Fall, ja, sozusagen. Und dann also sozusagen, wir arbeiten natürlich innerhalb der Limits, die wir derzeit haben. Aber das wäre zum Beispiel eine wahnsinnig interessante Forschungsfrage. Bei wem brauche ich denn jetzt mehr Zeit? Und wo müssen wir sie auch fordern? Weil dann und wenn wir da die Daten dazu haben, dann können wir es auch fordern. Ne? Dann könnte man es vielleicht auch in die Behandlungsrichtlinien einbringen.
Naja, ich würde halt sagen, dass wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass die Finanzierung des Gesundheitssystems über Fallpauschalen, selbst wenn es nur reformistisch ist, die abzuschaffen, schon auch einen großen Schritt nach vorne bedeuten würde. Also und da ja auch quasi jetzt, also abgesehen von der Forschung und abgesehen davon, was in jeder realen Arztpraxis passiert, ist ja auch eine Krankenhausbewegung gibt, PflegerInnen und Krankenhaus Personal, die sich, also hauptsächlich Krankenhaus, aber auch in der Privatpflege und so, die sich dafür einsetzen, dass das anders finanziert wird. Also das kann man ja nicht, also was wie bezahlt wird und was wie angesehen wird, kann man ja nicht trennen, so von dem, wie die einzelnen Leute angesprochen werden. Also ne, das, also so eine grundlegende Forderung zu ersetzen von, dann kreuzen die Leute im Wartezimmer mal irgendwie kurz was an, das glaube ich wäre so ein bisschen der falsche Weg. Man muss es halt beides, denke ich, machen. Und ich glaube auch, also wie wir analog diskutieren, dass wir eigentlich diese ganze Hetze gegen Gendersprache versuchen zu sagen, so Leute, wir gendern Sprache nicht, ihr gendert Sprache, indem ihr nur die maskuline Form benutzen möchtet. So, das ist, ihr gendert das seit Jahrhunderten. Wir versuchen, Sprache zu entgendern und alle mitzumeinen. Und so würde ich das analog auch versuchen für die Medizin, zu sagen, wir versuchen, medizinische Versorgung wegzukriegen von irgendeinem Typus, der von irgendeiner Norm die möglichst, also angeblich alle erfasst und das zu entgendern, zu entrassifizieren, zu entabilisieren und so zu machen, dass möglichst alle adäquat versorgt werden. Das ist ja eigentlich der Ansatz. So.
Entgender-Medizin müsste es heißen.
Entgender-Medizin, ja.
Darf ich noch kurz auf Turo reagieren?
Ja.
Also ich finde das super spannend. Also vielleicht für den Hintergrund, Turo und ich haben schon mal in einem Forschungsprojekt zusammengearbeitet, ne, und das war total wichtig und ich finde die Ergebnisse total sinnvoll, logischerweise. Also einfach Forschung ist wichtig, weil Forschung so ein Tool ist, um Wissen irgendwie in Forderungen verwandeln zu können. Und gleichzeitig ist bei mir immer dieser Punkt von, aber es gräbt auch total bestehende Machtverhältnisse ein. Ne, also wer hat Forschung bislang gemacht? Forschung haben bislang diejenigen gemacht, die bereits gesellschaftliche Deutungshoheit hatten. Und das Wissen, was erforscht ist, ist Wissen, was es bereits gibt. Es nennt sich situiertes Wissen. Communities, marginalisierte Communities wissen, was ihnen passiert, zum Beispiel, oder am konkreten Beispiel in den Arztpraxen. Und dann muss das erst noch erforscht werden, dann muss Wissen, was es bereits gibt, nochmal in Forschung übersetzt werden, muss quasi in diesen stark hierarchisierten akademischen Betrieb reingeschleust werden, durch die Mangel der Forschung gedreht werden, in ein Paper verfasst werden, dann wird es veröffentlicht und dann wird darüber nochmal eine Metastudie verfasst und dann werden daraus irgendwann mal Forderungen, die dann letztlich die Bedarfe vielleicht auch nur teilweise decken, weil dann werden Kompromisse gefunden und so weiter und so fort. Es ist immer auch so die Frage, inwiefern ist der Forschungsbetrieb selbst eigentlich auch Teil der Hierarchien, die uns bereits die Beine stellen.
Was würdest du vorschlagen oder was denkst du wäre besser? Weißt du was?
Die Anarchistin in mir würde sagen, auf die Straße.
Ja, aber Mini hat komplett recht. Also ich meine, wir eigentlich würden wir uns wünschen, dass die Leute, die dass wir letztendlich die Gesellschaft widerspiegeln in unserer Forschung. Ja, das haben wir momentan überhaupt nicht. Also wir haben zum Beispiel, es gibt ja Ideen, dass man sozusagen zumindest ein Kaskadensystem hätte, dass die Leute also letztendlich ist aus meiner Sicht der Wunsch da, dass die Forschung widerspiegelt, wer in der Gesellschaft vorhanden ist. Und wir haben eine ganz starke Schieflage. Ja. Also wir haben, ich glaube momentan, es gibt 50% sozusagen, wenn man es binär erfasst, Frauen und wir wissen zum Beispiel kaum, wer sich als nicht binär identifiziert im akademischen Betrieb. Und wir wissen, also gerade auf der Führungsebene ist es total unterrepräsentiert. Also es sind Frauen total unterrepräsentiert. Und das muss sich ändern aus meiner Sicht. Da müssen wir an den Strukturen arbeiten und insgesamt, dass die Diversitätsdomänen abgebildet sind in der Forschung. Und ich stimme Mine zu, also sagen, das ist oft ein sehr langer Weg. Andererseits ist es jetzt, wir haben mit Corona jetzt gesehen, dass es auch viel schneller gehen kann. Und wir sehen auch in anderen Ländern, dass es total viel schneller gehen kann. Vor allem, wenn wir sozusagen mit der Praxis, auch wenn wir die Daten wirklich erheben und mit den mit Betroffenen zusammenarbeiten, dann können wir sehr schnell Sachen beheben. Aber wir würden uns alle wünschen, also ich stimme mir nicht zu, wir brauchen mehr Repräsentation im System auch und wir hoffen, dass wir das jetzt in der nächsten Generation auch schaffen, ja, zusammen und voneinander wirklich gemeinsam lernen können dann.
Bruni, ich habe schon ganz oft an dich gedacht, zum Beispiel bei der Frage von wie viel Zeit da ist, mit Leuten zu reden, ob eigentlich gerade Raum da wäre, wenn genug Wissen da wäre, irgendwie, also ne, diese Systemfrage sozusagen, was du darüber denkst. Und auf der anderen Seite, das dann, jetzt stelle ich dir zwei Fragen, macht man eigentlich auch nicht, aber mache ich jetzt einfach, mit dem, dass alle Leute in der Wissenschaft sind und irgendwie sozusagen, ne, irgendwie Communities auch die Forschung selbst machen vielleicht, könnte man sich ja auch für die Praxis stellen, also sind da eigentlich, Ist das in der Praxis eigentlich in der Medizin divers genug und würde das was ändern oder nicht? Oder muss man Revolution machen?
Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir Revolution brauchen. Also wir brauchen viel radikal, oder? Also behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ich meine, es gibt ja so viel, in Deutschland läuft vieles ja immer noch irgendwie besser als in vielen anderen Ländern, aber es gibt immer noch sehr viel Luft nach oben und sehr viel, also ich glaube, wir haben alle, so wie ich es jetzt raushöre, einen sehr starken Wunsch nach großer Veränderung und trotzdem merken wir ja, dass wir irgendwie in diesem System irgendwo gefangen sind, also dass wir einfach, dass es Grenzen gibt. Und ich glaube, also ich finde allein, also das Beispiel von Gendern in der Sprache eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie gut das, also wie das dann doch über ein paar Jahre sich so verändern kann, dass man jetzt mittlerweile so, also selbst Behörden den Stern benutzen. So. Also ich finde das, genau, also es macht irgendwie Hoffnung, finde ich, und auch zum Beispiel die Gründung des Instituts, wo Turu ja auch arbeitet, und das mit so kleinen Schritten doch auch Veränderungen und langsam, also es braucht irgendwie, also um ein Bewusstsein zu verändern, glaube ich, braucht es einfach Zeit. Also gerade in einem System, also gerade in der Medizin, die so irgendwie alt, hierarchisch, ja, so, also in so verfestigten, verhärteten Strukturen irgendwie einfach seit Jahrzehnten, Jahrhunderten schon irgendwie funktioniert. Ja, glaube ich, muss man sich auch ein bisschen gedulden.
Wobei, da möchte ich mal was dazu anmerken. Also ich war entsetzt, als ich zurückkam nach Deutschland. Ich war ja lange weg, ne? Und dann, also ich habe lange in den USA gearbeitet, in Großbritannien. Ich war entsetzt, wie wenig sich geändert hat in Deutschland. Also und es war erstaunlich. Ja? Die anderen Länder haben sich enorm modernisiert. In der Forschung haben wir viel mehr Repräsentation. Die Fördereinrichtungen haben das verbindlich gemacht, dass es Repräsentation geben muss. In Deutschland ist es noch ganz am Werden. Es gibt positive Ansätze jetzt, also die deutsche Forschungsgemeinschaft hat sich jetzt Richtlinien gegeben, die Europäische Union, Horizon Europe, hat neue Ansätze da, aber es ist enorm, wie stark der Rückstand, den ich jetzt im deutschen akademischen Medizin erlebe, es ist enorm. Also ich hatte in den anderen Ländern und auch auf internationalen Kongressen gibt es eine wesentlich stärkere Repräsentation von bisher in Deutschland unterrepräsentierten Gruppen, und das erstaunt mich. Und ich will mich eigentlich nicht gedulden, Pune. Ich möchte es einfach jetzt machen. Ja.
Ich auch. Also, aber ich weiß nicht, ich stimme dir zu, total.
Ich meine, wir haben ein bisschen Hoffnung, weil ja im neuen Koalitionsvertrag ist es ja auch so, dass die Gendermedizin wirklich drinsteht. Es soll einen Aktionsplan geben, innerhalb eines Jahres jetzt, wie man das verbessern kann, also wie man wirklich eigentlich eine Umwälzung jetzt erreichen kann. Und also da sollten wir unbedingt alle dran arbeiten, und statt uns wirklich weiterhin so schön zu gedulden, das geht gar nicht. Ja. Also ich meine, ich verstehe natürlich, ich bin auch in all diesen Zwängen drin, die du erwähnst, Punen. Aber aus meiner Sicht ist es wirklich so, no more. Ja, jetzt muss ich wirklich was ändern.
Kirsten, was denkst du denn? Du hast dich ja auch viel beschäftigt mit so politischer Gesundheitsbewegung, feministischer Gesundheitsbewegung und so weiter. Wenn wir so ein bisschen die Strategiefrage im Hinterkopf haben, was denkst du, Reformen machen und so weiter? Was würdest du sagen, wenn wir jetzt die Veränderungen wollen? Das ist jetzt auch wieder sehr absolut gefragt, aber was sind deine Gedanken?
Ja, also ich hänge gerade sehr in dieser ganzen Covid-Geschichte drin, was das Gesundheitssystem angeht, und bin da eher etwas ratlos und auch etwas verzweifelt, wie das also diese Durchseuchung einfach komplett hingenommen wird und man noch anfänglich so getan hat, als wollte man die vulnerablen Gruppen schützen, und das jetzt so, ja, wer sich nicht selber schützen kann, hat halt Pech gehabt, ne? Darauf hinausläuft. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da, wo es nicht teuer ist, oder wo es nichts kostet, dass man da irgendwie Reformen oder Veränderungen durchaus relativ fix erreichen kann. Weil also ist ja jetzt auch eine Ampelkoalition und Diversität und Repräsentation von unterrepräsentierten Gruppen, das sind ja auch jetzt keine Pfui-Wörter für die aktuelle Regierung, sage ich mal, sondern das ist ja auch, ne, auf einer bestimmten Ebene kann man damit ja auch Pinkwashen, Greenwashen, whatever. Also das sind ja Mechanismen, die auch politisch gewollt sind, wo wir jetzt nicht gegen eine total, also wir kämpfen ja gerade nicht gegen eine Koalition von CDU und AfD auf Regierungsebene, wo das undenkbar wäre, sondern gegen Leute, die das eigentlich in großen Anführungszeichen ja auch so sehen auf eine Art. So. Ja. Und das ist aber tatsächlich da, wo es halt teuer wird, wo man irgendwie grundsätzlich mal Einschnitte machen würde und sagen so, ja, aber so wie es bisher funktioniert hat, funktioniert es nicht weiter und jetzt müssen ja auch mal Leute Privilegien abgeben und jetzt muss man auch mal Geld in das System pumpen und nicht nur einfach Pflegekräfte Brain Drain, Hand Drain aus anderen Ländern machen, sondern ne, gucken, wie wir hier die Versorgung von Patientinnen in der Pandemie überhaupt gewährleisten, was zurzeit einfach nicht gewährleistet ist. Also das muss man, es ist wirklich, also wir tun alle ein bisschen so, als wäre gerade alles okay, aber es ist überhaupt nichts okay gerade im Gesundheitssystem. Da sehe ich gerade überhaupt nichts, dass da was grundlegend passiert und auch, dass es wirklich zu wenig Druck gibt. Ja, also die Kranken, und das fand ich auch in Berlin tatsächlich so ein bisschen erschütternd, dass es wirklich eine starke Krankenhausbewegung gab, jetzt an der Charité und Vivantes, und die auch ja eben nicht nur für ihren eigenen Lohn sich eingesetzt haben, sondern ganz klar gesagt haben, es geht um die Versorgung der PatientInnen. Das, was wir machen, ist eigentlich lebensgefährlich. Wir können das nicht mehr verantworten. Wir brauchen eine andere Pflegestruktur. Wir brauchen mehr Leute. Und wenn wir das nicht gewährleisten können, müssen da halt Schritte unternommen werden und so. Und dass aber tatsächlich die Zivilgesellschaft, die ja irgendwann auch alle mal in diesen Betten liegt, das so tüdelü ist irgendwas, sollte ich hier mal auf irgendeine Demo gehen? Und selbst die Linken, also ich meine, es gab auch in der feministischen Bewegung eine große, in Anführungszeichen, oder zumindest eine signifikante Care-Bewegung, wo es Kongresse gab, wo das Care-Thema die ganze Zeit hoch und runter diskutiert wurde. Waren die auf diesen Demos? Ich habe meine Zweifel, weil es waren wirklich ein paar hundert Leute, ein paar tausend Leute, aber das waren fast alles die Leute, die da auch gearbeitet haben. Also, und ich meine, ich war da auch nicht, aber ich bin jetzt auch Risikogruppe und bin tatsächlich, ne, ja, online habe ich getwittert. Aber ne, es gab durchaus Leute, die da hätten sein können mit Maske auf einer Demo und von daher finde ich das total nötig und sinnvoll. Ich sehe aber nicht, dass das, also wenn man jetzt sagt, diese Forschung, das bringt alles nichts, weil das sind nur Reformen und das ist also Mine irgendwann erst in ein paar Jahren und dann noch wird das noch alles kleingeredet und jetzt müssen wir auf die Straße und dann wird es, auch das sind ja Kompromisse, die wir da gerade erreichen können, weil es eben tatsächlich ja leider nicht so ist, dass die Leute super wütend sind und also die wütend sind, die sind diese Querdenker, die irgendwie überhaupt nicht schnallen oder nicht wissen wollen, wie das System funktioniert. So. Und die Leute, die verstehen, wie es funktioniert, haben zu sehr mit ihren eigenen Kindern vielleicht zu tun und oder zu viel Angst oder wollen es einfach verdrängen, wie schlimm es ist. Ich weiß es nicht genau, aber also ich habe gerade nicht so wahnsinnig viel strategische Vorschläge zu machen, außer es muss auf allen Ebenen einfach viel mehr Druck werden.
Ja, also was du aussiehst, ist sozusagen das, was es an politischem Kampf gab, was ja irgendwie, glaube ich, viel wahrgenommen wurde als auch ein Arbeitskampf in Berlin zum Beispiel. Und die auch viel Druck gemacht haben und ne, die Systemfrage mitgestellt haben, das wurde gar nicht so richtig mit aufgegriffen. Also dass da hätte Aktivismus, aktivistische Menschen, die Linke oder auch sowieso eigentlich, was ja öfter auch so ein Argument ist oder worüber ich auch öfter nachdenke, zum Beispiel beim Thema Altenpflege oder so, dass Leute immer denken, das betrifft mich irgendwie nicht. Ja. Was halt nicht stimmt. Es stimmt nicht, Leute. Wir werden alle alt und sterben.
Ja, wir haben
jetzt wird's dark, aber okay.
Birgit, darf ich da was noch dazu? Also die Pflege- und Sorgearbeit ist was unterbelichtet ist, ja, was unsichtbar passiert. Altern und Sterben ist ja ohnehin an den Rand gedrängt. Alle sind immer jung und frisch sozusagen bis in alle Ewigkeit. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und wenn man das und ich weiß auch nicht so richtig, das also es, weil das wird sozusagen durch Online-Aktivismus zum Beispiel wäre mir das wahrscheinlich nicht so wenig, das ist so wenig attraktiv, ne, sozusagen. Also diese properen 100-Jährigen sind ja dann immer sozusagen im über die wird berichtet, aber nicht über die, sozusagen, wenn es dann, also wirklich, wenn man mit Behinderungen, Beeinträchtigung leben muss am Ende des Lebens. Wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht, wo wir Leute, die also nach einer Krebserkrankung eine Transplantation erhalten haben, und also viele von denen haben eine Lebenserwartung von etwa 2 Jahren. Aber wir haben zeigen können, dass sozusagen praktisch diejenigen, die jemanden haben, der sich um sie kümmert, die haben eine Wahrscheinlichkeit von, ich habe es nochmal nachgeguckt, 87% nach 3 Monaten nach der Transplantation noch zu leben, während die allein waren und allein das wuppen mussten, die waren nur noch zu 70% haben die dann noch überlebt. Das heißt, diese Sorgearbeit hat einen absoluten Prozentsatz von 17% Überleben ausgemacht. Und ich glaube, ich glaube, da müssen wir uns nochmal was überlegen, wie wir damit umgehen können. Auch die ständige Überlastung in der Pflege ist, also auch der professionellen, aber auch der privaten Pflege ist, und Sorgearbeit ist wird ja immer als normal, als gegeben, als natürlich erlebt, und da müssen wir dran arbeiten. Und auch das gehört aus meiner Sicht auch wirklich dazu. Also wir können nicht Gendermedizin denken ohne diese Sorgearbeitsdimension zum Beispiel.
Genau, die ja auch, wie wir schon festgestellt haben, sehr gegendert ist, absolut. Ne? Ich will eigentlich noch unbedingt meine provokante Männerfrage stellen. Es wird auch schon weniger Zeit, ich weiß nicht. Vielleicht, weil wir gerade an so einem spannenden Punkt sind, auch, und eigentlich, da komme ich wieder zu dir. Wie siehst du das denn so als Ärztin mit dieser Frage von Pflege, und wären andere Themen eigentlich gar nicht mehr so richtig relevant dann oder so? Also wenn man das System schon total luxuriös ausstatten würde, wäre dann Drops gelutscht, wäre dann alles schick? Oder ist es so, ne, die Gegenfrage wäre, fehlt dir zum Beispiel als Ärztin dann auch sowas wie, es gibt nicht genug Forschung zu diesem oder jenem Thema, und dann weißt du gar nicht so genau, was du da machen sollst oder so, und das fehlt dir einfach. Weißt du, wie ich meine?
Nicht so ganz.
Okay. Weil wenn wir über Forschung reden und wissen, was da ist, sozusagen, ne, und du sagst, da gibt es noch nicht genug Wissen, zum Beispiel über nicht-binäre Personen oder so. Wie erlebst du das in der Praxis? Ist das, also was ist da dein relevantester Punkt, wo du sagen würdest, das fehlt mir eigentlich am meisten, um auf Leute sozusagen so wie sie sind eingehen zu können? Also die Person, die vor mir sitzt. Fehlt mir Zeit, fehlt mir Wissen, was fehlt mir eigentlich?
Alles tatsächlich. Also ja, ich würde wirklich sagen, also auf allen Ebenen ist irgendwie Bedarf. So. Und ich finde ich finde es irgendwie auch nicht sinnvoll, jetzt irgendwie darum zu kämpfen, was jetzt irgendwie wichtiger ist als das andere, sondern es muss irgendwie eine Gleichzeitigkeit geben von all diesen Themen und von irgendwie Wachstum und so Erweiterung des Wissens und auch ganz viel Aufweichung von Macht. Also ich meine, das alles hat ja irgendwie, also das Überthema ist ja irgendwie Macht und Unterdrückung und Hierarchien. So, das ist irgendwie meiner Meinung nach Ursache all dieser Probleme. So, und
ja, ich würde das nochmal, also ich stimme Punde komplett zu. Wir können nicht irgendein Thema raus, also ich meine, wir können natürlich ganz große Baustellen, die wir jetzt ganz gut beschreiben können und gut kennen, nennen, aber es hakt im deutschsprachigen Raum an allen Ecken und Enden, ja. Also wir haben sowohl bei klassischen Cis-Frauen, bei klassischen Cis-Männern, bei abinären Personen, wir haben überall riesige Forschungsbaustellen, die dann in der Versorgung wir haben einfach keine guten Ansätze dann dafür. Wir wissen, also, ja, und das heißt, als einige rauszugreifen können wir natürlich machen, aber, genau.
Ja. Mine, was denkst du darüber? Du bist ja sozusagen in einem Bereich, wo Mangel ist, für Community sozusagen total engagiert. Ich
bin für die nicht klassischen Cis-Frauen zuständig.
Für die nicht klassischen Cis-Frauen. Schöner Begriff. Bist du ja sozusagen in verschiedenen Bereichen, ne? Irgendwie du berätst irgendwie nicht klassische Cis-Frauen. Oh Mann. ich mache jetzt keinen Witz über Assigned Female at Birth oder irgendwie sowas, egal. Und aber auch in der Fortbildung, also du versuchst da ja verschiedene Bedarfe sozusagen mit zu adressieren. Was denkst du darüber, über das, was da gerade gesagt wurde? Es gibt überall Mangel und da setzt du dich ein. Wie erlebst du das?
Also genau, du hast ja gesagt, so ich bin so mehrschienig unterwegs. Also es gibt so diese ganz klassische Beratung von KlientInnen, die auf Behandlungssuche sind, und das reicht halt von dieser Mensch kennt es irgendwie. Oder das ist auch tatsächlich ein Problem, was damit auch dazugehört. Mensch kennt das so, diese klassische Transgesundheit umfasst häufig transitionsspezifische Gesundheitsmaßnahmen. Und gleichzeitig hört ja der gesundheitliche Bedarf von Transpersonen oder nicht-binären Personen oder Interpersonen da nicht auf. Und dann geht es zum Beispiel darum, dass Personen wegen einer Krippe zum Arzt gehen und gefragt werden, sag mal, wie sieht eigentlich ihr Geschlecht gerade aus? Wie sehen ihre Genitalien aus? Zum Beispiel, so, das ist die klassische Anekdote, die jede Person von uns irgendwie mindestens einmal schon erlebt hat. Also es geht auch tatsächlich einfach um diese Regelversorgung, die wahnsinnig schlecht ist und da hapert, dass Personen einfach mit uns nichts anzufangen wissen oder überfordert sind oder falsche Fragen stellen oder nicht wissen, wie ein Mensch jetzt eigentlich Fragen stellt. Dann habe ich so die Erfahrung gemacht, also meine Beratungen finden zurzeit größtenteils online statt, per Mail statt, per Video statt, per Telefon statt. Aber was ich zum Beispiel gesagt habe, ich auf keinen Fall digitalisiere während der Pandemie, weil ich mir das einfach nicht erlauben kann, ist zum Beispiel die Begleitung von queeren Personen mit einer Fluchtgeschichte, die halt in diesem beschissenen Asylbewerberinnenleistungsgesetz drin stecken, dass wir immer noch mit uns rumtragen, das in keinem Koalitionspaket steckt. Ne? Ich denke mir so, schön, dass da Gendermedizin drin steht, aber dieses beschissene rassistische Asylbewerberinnenleistungsgesetz bleibt weiterhin bestehen. Und dann, also Mensch ist gefühlt allein schon in der Beratung damit beschäftigt, ständig überall irgendwelche Löcher zu stopfen. So dieses Bild von unter Wasser und da spritzt es raus und da spritzt es raus und irgendwann mal hast du keine Gliedmaßen mehr dafür. Und dann kommt eben dazu, dass ganz viele BehandlerInnen halt in dieser Situation sind von, die haben tatsächlich Angst und sind überfordert. Die haben Angst, was falsch zu machen und sagen, ich behandle das nicht, weil ich bin darauf nicht spezialisiert. Und ich denke mir so, für manche Dinge musst du gar nicht spezialisiert sein. Du musst einfach nur dich trauen zuzuhören. Aber ich verstehe es total von BehandlerInnen-Sicht. Die haben totale Angst, was falsch zu machen. Die haben Angst, dass sie für irgendwas belangt werden und so weiter und so fort. Ne? Also die sind ja auch tatsächlich voll besorgt darum, irgendwie ihre Arbeit gut leisten zu können. Und ich möchte denen dann eben auch entgegenkommen und sagen, ich will euch helfen, eure Arbeit gut zu machen, weil euer Interesse ist ja auch das PatientInnenwohl. Da geht's aber genauso weiter. Ne? Diejenigen, die sensibilisiert sind, sind viel zu wenige. Und dadurch sind die wenigen, die es gibt, total überlaufen. Und dann haben wir dieses Ding von Transitionsmedizin. Alle kommen wegen ihrer Transition zu den TherapeutInnen, die dann denken, okay, Transitionsmedizin ist alles. Dann sind die überfordert, wenn eine Interperson vor ihnen sitzt, die gar keine Transition möchte, sondern vielleicht auch einfach ihr Trauma aus dem medizinischen Apparat verarbeiten möchte in der Therapie oder so. Oder halt zum Beispiel Transpersonen nach ihrer medizinischen Transition, die sagen, ich habe einen ganz anderen Bedarf, zum Beispiel an die Therapie. Und die Leute sagen, ich habe keine Plätze mehr frei und ich kann auch nur so viele Menschen behandeln. Und dann geht es um die Akquise von neuen, also letztlich ist das, was ich beschreibe, auch das, was wir hier die ganze Zeit diskutieren. Es gibt zu wenig Plätze, es gibt zu viel Bedarf für die wenigen Plätze, die Leute haben zu wenig Zeit, die Sitzungen sind nicht lang genug, die Anamnese ist, wie du sagst, es hapert. Also Mensch muss es immer gleichzeitig denken, es gehört zusammen.
Darf ich da gleich anknüpfen? Noch einen Gedanke zu dem, was du gerade gesagt hast, warum es vielleicht zu der Unterversorgung von trans- und intergeschlechtlichen Menschen kommt, könnte ich mir vorstellen, dass es auch viel zu tun damit hat, dass die Medizin immer mehr, also es einen Trend gibt zu einer Spezialisierung, also dass alle Fachbereiche so strikt voneinander getrennt sind, dass jedes Krankheitsbild irgendwie wirklich so strikt zugeordnet wird einer Fachdisziplin zu und dass dadurch so ein bisschen die Verantwortung abgegeben wird für Themen, die nicht primär abgedeckt sind von einem dieser Fachbereiche. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass schon im Studium oder in der Ausbildung eben so Gender, also Gender als ganz neutraler Überbegriff, einfach thematisiert wird. Also es muss einfach viel mehr Verständnis so dafür sich entwickeln. Und dazu noch ein Gedanke, und ich glaube, zu dieser Angst, was falsch zu machen, ich glaube, die ist gerade riesig in der ganzen Gesellschaft, also nicht nur in der Medizin, sondern diese Angst, irgendwas Falsches zu machen und dafür dann kritisiert zu werden, ist, glaube ich, also ist auch nochmal, ich kriege auch schon einen Puls, wenn ich jetzt darüber rede,
von
so,
der Translobby jetzt selber irgendwas
Falsches
zu werden, ne?
zu sagen, so, aber ich glaube, das ist auch ein riesiger Punkt, also irgendwie, ich finde es super wichtig, dass wir irgendwie gemeinsam schaffen, also ein Klima erschaffen, in dem offen über alles geredet werden kann und in dem wir alle bereit sind, aus unseren Fehlern zu lernen und uns gegenseitig zu kritisieren, aber ohne uns irgendwie mundtot zu machen und ohne dann darin wieder Hierarchien irgendwie aufzubauen.
So. Und da auch wieder, sorry.
Vielleicht kurz erst Kirsten, ja. weil Kirsten schon länger nichts gesagt hat. Schieß los. Doch,
mir liegt
oh nein.
Das ein bisschen länger auf der Zunge. Also ich finde das Bedürfnis so, dass alle, also dass man keine Angst haben muss, irgendwas zu sagen, finde ich total richtig. Ich glaube aber, dass man schon sagen muss, wenn Sachen einfach falsch sind. Also ich habe eben so diese Schwurbler, Querdenker und so weiter erwähnt, und man muss im medizinischen Bereich auch einfach sagen, manche Ressourcen sind falsch allokiert, nennt man das so. Die sind also, dass homöopathische Mittel finanziert werden von den Krankenkassen, ist falsch. So, dass Leute denken, dass sie Möhrensuppe essen statt Chemotherapie, ist falsch. So, das bringt Leute um. Also, ne, wir haben jetzt die ganze Zeit auch darüber geredet, über die Fehler der klassischen Medizin und der Normen, aber es gibt natürlich tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse, die richtig und wichtig sind und die man nicht durch Befindlichkeit wegdiskutieren kann. Und mit den Leuten sollte man weiterhin reden und versuchen, sie zu überzeugen, eine Chemotherapie zu machen oder irgendwas Sinnvolles gegen ihre Erkältung zu nehmen oder was auch immer sie haben, statt Homöopathie. Und wir sollten gesellschaftlich darüber reden, wie Krankenkassen sich finanzieren und wie die, also das ist ja auch ein privatisiertes System mittlerweile, diese ganzen IG-Leistungen, das ist ja auch nichts Gottgegebenes, sondern ein Problem. Also, dass da eine Fehlentwicklung ist und dass da Fehlanreize gemacht werden und dass da Ressourcen in Sachen gehen, die einfach nicht finanziert werden sollten. Und dass Leute, die das fordern, auch schlechte Sachen fordern und das System in eine falsche Richtung drücken wollen. Also ich bin total bei dir, wir sollten uns nicht anfeinden für irgendwie einen falschen Halbsatz oder für, wir sind nicht auf dem letzten Stand der, sagen wir jetzt mal, Covid-Wissenschaft und haben, ne, irgendwie die Wellen falsch gezählt oder keine Ahnung was. Oder jemand findet Impfpflicht ist richtig, die andere Person findet es aber vielleicht fragwürdig, dann sollte man sich nicht die Schädel einschlagen. Sondern ne, total im Gespräch bleiben, so auch gesamtgesellschaftlich. Aber man sollte auch bestimmte Sachen auch in der Frauengesundheitsbewegung, die ja auch teilweise einen großen Turn zu so ESO gemacht hat, historisch in den 80ern, muss man auch sagen, das war nicht hilfreich. So.
Ja, das ist, glaube ich, auch schon unser Schlusswort. Ein sehr schönes Schlusswort. Ja, ich hätte gerne noch meine provokante Cis-Männer-Frage gestellt. Ob die nicht mal eine Lobby brauchen, weil sie ja zum Beispiel immer früher sterben und sowas. Aber damit muss ich euch jetzt als Cliffhanger, glaube ich, leider entlassen. Ja, vielen Dank für die angeregte Diskussion. Also ich fand's gut. Und ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Und ja, ich gebe wieder ab an